DW Menschen und Märkte.
Frankreich wählt rechts, China wächst wenig, Globalisierung macht Angst und die Ölpest dauert an. Das sind unsere Themen. Herzlich willkommen zum Wirtschaftspodcast. Ich bin Andreas Becker. Bei den Kommunalwahlen in Frankreich am Sonntag gab es große Verluste für die regierenden Sozialisten. Stark zulegen konnten dagegen die konservative Opposition und die rechte Partei Front National. Die Wahlen gelten als erster wichtiger Stimmungstest für Staatschef François Hollande, der seit Mai 2012 im Amt ist. Seine Umfragewerte sind im Keller, weil die französische Wirtschaft nicht in die Gänge kommt und die Arbeitslosigkeit hoch bleibt. Dabei gibt es erste Anzeichen für eine Besserung, berichtet Dorothee Holz.
Vielleicht kamen die guten Wirtschaftsdaten einfach zu spät. Zu spät, um den Ausgang der französischen Kommunalwahlen zu beeinflussen. Denn nach den jüngsten Daten erholt sich die französische Wirtschaft überraschend deutlich. Eine Umfrage unter französischen Einkaufsmanagern fiel so gut aus wie seit 2,5 Jahren nicht mehr. Heiko Peters, Frankreich-Kenner der Deutschen Bank, ist denn auch recht optimistisch.
Unsere Erwartung ist, dass sich der Erholungsprozess in Frankreich, dass er sich fortsetzt und in diesem Jahr Frankreich mit etwa 1% wachsen dürfte, also da wieder eine leichte Verbesserung sich ergeben dürfte.
Die Franzosen scheinen davon aber noch nicht überzeugt zu sein. Sie haben der Regierung das Vertrauen entzogen, auch wenn das nicht nur wirtschaftliche Gründe haben dürfte. Der historische Sieg der Rechten, der Front National an diesem Wochenende, hat böse Erinnerungen an das Jahr 2002 geweckt. Damals bezeichnete der Sozialist Lionel Jospin den Erfolg der Rechtsnationalen als Coup de tonnerre, als Donnerschlag. Doch für Volkswirt Stefan Mütze von der Hessisch-Thüringischen Landesbank ist das kein Naturereignis, sondern Ergebnis einer verfehlten Politik.
Wir können feststellen, dass die Regierung Hollande ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat, im Gegensatz zum Beispiel zu Spanien. Da sieht die Entwicklung besser aus. Und das führt auch dazu, dass die Arbeitslosigkeit mit nahezu 11% sehr hoch ist. Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Frustration und vermutlich auch zu diesem Ergebnis.
Ein Ergebnis, das natürlich auch im Ausland genau beobachtet wird. Wohin geht Frankreich nach diesen Wahlen, auch wenn sie nur auf kommunaler Ebene stattgefunden haben? Eine gewisse Verunsicherung könnte sich da schon unter Investoren und Handelspartnern einschleichen. Vor allem die deutsche Exportwirtschaft hat großes Interesse daran, dass es in Frankreich politisch stabil bleibt und dass es wirtschaftlich wieder besser läuft, so Heiko Peters von der Deutschen Bank.
Als direkter Handelspartner ist Frankreich für die deutschen Exporteure der wichtigste Handelspartner. Also wenn es in Frankreich zu einer schlechteren Entwicklung kommen dürfte oder die Reformen nicht durchgesetzt werden, hätte das auch größere Auswirkungen dann auf die deutsche Exportwirtschaft.
An den Börsen in Frankfurt und in Paris macht man sich noch keine allzu großen Sorgen. Der wichtigste französische Aktienindex, CAC 40, ist wie der DAX nur leicht im Minus. Denn bisher weiß niemand, welche Folgen der Wahlausgang hat, ob es dann zu mehr oder zu weniger Reformen kommt. Dabei hat Frankreich noch immens viele Baustellen, meint Stefan Mütze von der Helaba.
Die allergrößte Baustelle meines Erachtens ist, dass die Staatsquote 10 Prozentpunkte höher ist als in Deutschland. Das heißt, der Staat gibt wesentlich mehr Geld aus, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Und damit müssen auch die Steuern wesentlich höher sein. Und das sind sie auch. Auch hier haben wir eine Steuerquote, die wesentlich höher ist als in Deutschland. Und das stranguliert letztendlich die Privatwirtschaft.
Diese Wahl ist mit Sicherheit eine große Niederlage für Hollande. Aber ob es mit Blick auf die Wirtschaft ein Weckruf ist, ist keineswegs ausgemacht.
In China bleibt das Wirtschaftswachstum schon seit 2 Jahren hinter den Erwartungen zurück. Neue Konjunkturdaten weisen nun darauf hin, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt auch ihr neues Ziel von 7,5% Wachstum verfehlen wird. Denn die Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen bleibt trüb. Aus Shanghai, Markus Rimmele.
Die chinesische Industrieproduktion schrumpft stärker als erwartet. Mit 48,1 liegt der Einkaufsmanager-Index deutlich unterhalb der Schwelle von 50. Alles über 50 bedeutet Wachstum, alles unterhalb Rückgang. Der HSBC-Chefökonom Chu Hongbin rechnet mit einem langsameren Wirtschaftswachstum für China. Die Schwäche sei auf breiter Front zu beobachten. Auch die Nachfrage aus dem Inland lasse weiter nach. Die Bank rechnet jetzt mit Konjunkturmaßnahmen der Regierung, zum Beispiel extra Ausgaben für den U-Bahn-Ausbau, den Umweltschutz oder den Wohnungsbau. Auch könnten private Investitionen erleichtert werden. Chinas Regierung hat auch für dieses Jahr ein Wachstumsziel von 7,5% ausgegeben. Das halten viele Beobachter für unrealistisch. Die Bank JP Morgan etwa hat ihre Prognose für dieses Jahr auf 7,2% gesenkt. Das wäre das langsamste Wachstum seit 1990. Chinas Regierung versucht einen schwierigen Balanceakt. Einerseits will sie die Wirtschaft reformieren und dafür auch geringere Wachstumszahlen hinnehmen. Andererseits will sie einen heftigen Konjunktureinbruch verhindern, aus Angst vor sozialen Unruhen. Der HSBC-Einkaufsmanager-Index beruht auf einer Umfrage unter vor allem kleineren Privatunternehmen in China. Der offizielle Index, der sich mehr auf die Staatskonzerne konzentriert, steht noch aus.
Unsichere Arbeitsplätze, geringe Lohnsteigerungen, zunehmende Belastung im Beruf. Die Angst, im weltweiten Wettbewerb der Globalisierung zu den Verlierern zu gehören, ist in Deutschland weit verbreitet. Zu Unrecht, findet die Bertelsmann Stiftung, eine einflussreiche Denkfabrik. Sie gilt als wirtschaftsliberal und will nach eigenen Angaben Reformprozesse und unternehmerisches Handeln fördern. Wenig überraschend daher das Ergebnis ihrer neuen Studie zur Globalisierung. Uwe Pollmann berichtet.
Das Wort Globalisierung löst in Deutschland noch viele Ängste aus vor Konkurrenzkampf und Verlust von Arbeitsplätzen. Doch das ist unberechtigt, zeigt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung. Danach profitieren zwar Schwellenländer wie China oder Brasilien vom wachsenden Welthandel, aber Gewinner sind doch die reichen Industrieländer. Als größter Profiteur der Globalisierung gilt hinter Finnland, Dänemark und Japan vor allem Deutschland. Die Globalisierung habe so viele Arbeitsplätze wie noch nie in Deutschland geschaffen, heißt es in der Studie. Und die globalisierte Wirtschaft bringe den Deutschen um ein Vielfaches mehr an Einkommen als Indern oder Chinesen. Die Gütersloher Bertelsmann Stiftung warnt aber auch vor der Armutsschere zwischen Reich und Arm. Die reichen Länder müssten mit einer gerechteren Handelspolitik gegensteuern und den armen Ländern viel mehr Geld in Bildung und Infrastruktur investieren.
Vor 25 Jahren, am 24. März 1989, lief der Öltanker Exxon Valdez vor Alaska auf ein Riff. Das war der Beginn einer der größten Umweltkatastrophen in der Geschichte der Seefahrt. Auch ein Vierteljahrhundert später hat sich die Region nicht von den Folgen der Ölpest erholt, berichtet Wolfgang Stuflesser.
Es ist wohl eine der größten Untertreibungen der Schifffahrtsgeschichte. In seinem Notruf an die Küstenwache am 24. März 1989, kurz nach Mitternacht, sagte der Kapitän der Exxon Valdez: Wir verlieren etwas Öl. Das Etwas waren am Ende fast 40 Millionen Liter dickes, giftiges Rohöl. Die Exxon Valdez, 300 Meter lang und 50 Meter breit, war vor der Küste von Alaska auf einen Riff gelaufen. Zum Zeitpunkt des Unglücks liegt der Kapitän des Schiffs betrunken in seiner Kajüte. Ein dritter Offizier steuert den Tanker. Er hat eigentlich gar keine Lizenz für diese Gewässer. Was folgt, ist eine Verkettung unglücklicher Umstände. Das Schiff, das normalerweise für solche Notfälle bereitsteht, ist in Reparatur. Erst nach 18 Stunden kommt der erste Hilfstrupp an. Da hat das Öl bereits einen 7 Kilometer langen Teppich gebildet. Ein Sturm verteilt es auf 7500 Quadratkilometer. Das ist, nur als Vergleich, doppelt so groß wie zum Beispiel die Insel Mallorca. Die braune Brühe verseucht 2000 Kilometer der Küste des Prinz William Sund. Die zahllosen freiwilligen Helfer können nur noch tausende tote Seeotter einsammeln, hunderttausende Vögel und unzählige Fische. Und ein Vierteljahrhundert später müssen Reporter eines lokalen Fernsehsenders mit dem Spaten nur ein paar Steine beiseite schieben. Schon wird eine Wasserpfütze mit eingeschlossenen Öltropfen sichtbar. Ricky Ott, Meeresbiologin und Umweltaktivistin, kämpft seit 25 Jahren dafür, das ökologische Gleichgewicht im Prinz William Sund wiederherzustellen.
Still, the sound is not back to normal. For example, the sea otters and the harlequin ducks that feed on.
Der Sund ist immer noch nicht im Normalzustand. Zum Beispiel ernähren sich die Seeotter und Kragenenten von Schalentieren. Und die wiederum nehmen das Öl auf, das immer noch so knapp unter der Oberfläche liegt. In den verseuchten Regionen sterben deutlich mehr Seeotter-Jungtiere als in den nicht verseuchten Gebieten.
Died at a disproportionate number in oiled bays than in unoiled areas.
Über Nacht stand 1989 auch die örtliche Fischereiindustrie vor dem Aus und hat sich bis heute nicht erholt, sagt Mark Bybee von der Umweltschutzorganisation Sierra Club.
Those local fishing economies, the native Alaskan villages, still haven't recovered. The fisheries have not come back.
Die Fischerei ist bis heute an diesen Teil der Küste von Alaska nicht zurückgekommen. Und 2007 hat die für das Meer zuständige Behörde NOAA herausgefunden, dass unter der Oberfläche der Strände am Prinz William Sund immer noch fast 100.000 Liter Öl liegen.
Still under the surface on the beaches of Prince William Sound.
Nur die Lachse sind zurück. Die Zahl der Heringe ist immer noch so gering, dass sie fürs Fischen nicht in Frage kommen. Die Bilder der Katastrophe gingen damals um die Welt. Das Öl zerstörte die Kiemen der Fische, verklebte das Gefieder der Vögel und das Fell der Säugetiere. Giftige Dämpfe setzten sich in ihre Lungen. Zunächst hatte der Ölkonzern ExxonMobil, der in Deutschland unter der Marke Esso auftritt, schnelle Hilfe versprochen. Dan Cornett, Alaska-Chef von Exxon, sagte nach dem Unglück bei einer Versammlung vor Ort, man werde den besten Job machen, der je bei einer Ölkatastrophe gemacht wurde. Der Ölriese beziffert die Kosten der Aufräumarbeiten auf 2,1 Milliarden Dollar, umgerechnet etwa 1,5 Milliarden Euro. Außerdem sollte ExxonMobil 5 Milliarden Dollar Schadenersatz zahlen. Doch der Konzern, nach dem Börsenwert einer der reichsten der Welt, legte Berufung ein und drückte die Strafe am Ende auf unter 1 Milliarde. Etwa die Hälfte davon ging an die Betroffenen in Alaska. Nach Abzug der Kosten für den jahrelangen Prozess blieb für viele wenig übrig, erklärt Fischer Bernie Culbertson der Nachrichtenagentur AP.
Exxon said they would make us well. Their mouth was moving.
Exxon hat uns Wiedergutmachung versprochen, sagt er. Ihre Lippen haben sich bewegt, aber wer sich ein bisschen auskannte, wusste, dass sie lügen. Experten vermuten, dass das Unglück sich hätte verhindern lassen, wenn die Exxon Valdez eine doppelte Schiffswand gehabt hätte, um die Wucht des Aufpralls auf die Felsen abzupuffern. Als Folge der Ölkatastrophe erließen die Vereinigten Staaten eine Richtlinie, dass alle neuen Tanker eine solche Doppelwand haben müssen. Doch Tanker leben lange. Vermutlich werden die letzten Einwandigen erst 2015 von den Weltmeeren verschwinden.
Wolfgang Stufelesser über die Folgen der Havarie der Exxon Valdez. Damit sind wir am Ende der Sendung. Gerd Georgi in der Technik und Andreas Becker am Mikrofon verabschieden sich und sagen danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.